Herzlich willkommen zu unserer Sommerreihe im Gespräch mit Radio K1. Ich bin Bernhard Löhlein. Seit 5 Jahren gibt es ja diese Interviewreihe und in diesen Wochen hören wir nochmal Auszüge aus früheren Gesprächen. Ich habe ein paar herausgepickt, die doch ziemlich die Hörer bewegt haben. Und dann fragen wir nach, was hat sich eigentlich geändert? Heute, wie geht es eigentlich Manfred Göbel? Er ist in Eichstätt groß geworden und hat mit 25 Jahren gedacht, gehe ich mal in die weite Welt, nach Brasilien, um als Krankenpfleger Menschen zu helfen. Doch dann hat dieser Besuch sein Leben radikal verändert. Seit 1979 lebt er in Brasilien, hat dort eine Lepra-Krankenstation aufgebaut und vieles mehr. Wie alles anfing, da hören wir doch nochmal rein in das Gespräch vom Mai 2016.
Ja, gehen wir doch mal zurück in das Jahr 1979. Der 29. Mai war das. Damals flogen Sie als Krankenpfleger nach Brasilien. Und einer der ersten Eindrücke war ja schon dieser enge Kontakt mit Leprakranken, der Sie dann auch sehr emotional berührt hat.
Ja, ich hatte Angst vor Lepra schon vorher. Mhm. Am ersten Abend, als ich hinkam, das war eine Leprastation im Busch draußen, geführt von italienischen Ordensfrauen, und das war mein erster Aufenthalt, war abends eine Lichterprozession mit Leprakranken. Und es war schon beeindruckend, denn über 100 Leprakranke marschierten durch die Gassen in dem Leprazentrum. Einige, die Kerzen halten konnten. Es war sehr kalt. Das war meine größte Enttäuschung. Südamerika, das Land der Sonne, es ist warm. Und ich komme da hin und 6 Grad. Gell? Ich habe geschlottert, war nicht vorbereitet. Und nach der Prozession kommen 2 Leprakranke und geben mir 2 Pullover.
Weil sie so gefroren
haben. Ich habe gezittert, ich war dort, die haben das gesehen. Gell? Ich war erschrocken. Wieso, wenn ich diese Pullover anziehen tue, dann hole ich mir die Leber in der ersten Nacht. Das darf doch nicht möglich sein, gell?
Haben Sie angezogen?
Ja, ich habe es angezogen, weil die sich so angeschaut haben, die Leprakranken.
Sie hätten sie sonst enttäuscht.
Ja, hätte sie enttäuscht. Und die waren teilweise durchlöchert und haben nach Rauch gestunken, weil sie in ihren Hütten ja immer Feuer haben und so weiter. Aber dann war ich dankbar, weil ich habe so gefroren in der Nacht, dass die 2 Pullover mir geholfen haben, die Kälte besser zu ertragen. Das war die erste Erfahrung.
Ja, und es gibt eine ganz intensive Erfahrung mit einem Mann, der auch noch Lazarus hieß, diese biblische Person, die ja auch sehr erkrankt war. Und das war wahrscheinlich ein Ereignis, das hat sie auch radikal verändert.
Ein Priester erzählte mir von einem Leprakranken, der ausgestoßen wurde von der Familie und in einem armseligen Hütte am Stadtrand lebte und die Familie ihm einmal am Tag einen Schüssel Reis brachte, ob ich dem nicht helfen könnte. Gell? Dann bin ich hingefahren, ich musste mir erst meinen Weg freischlagen durchs Gestrüpp, und als ich rein bin, der Mann hat seit Jahren keinen Menschen mehr gesehen, gell? Und er hatte nur noch Klumpen an Händen und Füßen. Und war blind, gell. Es war ein richtig Leprakranker, dich zerstört von der Lepra. Als ich rein bin, hat's gestunken. Vor mir war ein Gespenst, gell. Ich bin auch erschrocken. Und er hat gezittert, weil ihn öfters Banditen überfallen haben. Wo es doch nicht gegeben, aber haben es schikaniert. Und er hatte Angst, gell.
Angst vor ihnen, sie könnten ihm was tun.
Ja, können ihm was tun. Dann habe ich ihm gesagt, ich komme dir zu helfen, hab keine Angst. Dann habe ich ihn untersucht. Ja, der war natürlich sehr nervös, gell, aber man konnte nicht mehr viel machen, weil alles kaputt schon. Er hat dann geweint, weil ihn seit langem kein Mensch mehr berührt hat. Und dann habe ich gesagt, ich komme wieder, ich bringe Hilfe. Dann bin ich zurück. Ich habe damals bei der Jugendgruppe der Franziskaner mitgemacht. Das waren so 50, 60 Jugendliche. Und dann habe ich denen erzählt von diesem Leprakranken. Und da sagten die Jugendlichen spontan, können wir was machen? Dann habe ich gesagt, ja, ihr könnt hingehen, ihr könnt das Grundstück sauber machen, die Hütte renovieren von ihm und so weiter. Und da sind 30 Jugendliche losmarschiert, gell? Und eine dieser Mädchen war die Miss Rondonopolis, die Schönheitskönigin von damals. Und da ist natürlich die Presse gekommen von einer reichen Familie. Ja, Mädchen, hast du keine Angst, dorthin zu gehen? Hör ich mal her, wenn du die Lepra bekommst, dann ist aus mit deiner Schönheit. Da brauchst du keine Miss Rondonopolis mehr sein, gell? Dann hat sie gesagt, wenn der Manfred den Mut hat, seine Heimat zu verlassen, um zu uns zu kommen und den Leprakranken zu helfen, dann dürfen auch wir uns nicht weiterhin verstecken. Auch wir müssen den Kranken helfen. Und das hat so eine Wirkung gehabt in der Gesellschaft, dass die Leute dann gemerkt haben, wir haben Lepra und wie gehen wir mit den Leprakranken um?
Das war ja vorher auch ein Tabu.
Die durften nicht in die Stadt kommen. Die wurden von der Polizei festgenommen, kamen in die Leprakolonie. Es durfte sich keiner sehen lassen in der Stadt. Und da kam der Durchbruch durch diese Jugendlichen. Und dann durften die Leprakranken wieder in die Stadt kommen.
Das war sozusagen der Anfang einer intensiven Arbeit, die Sie dann dort auch gemacht haben für Lepra und dann später auch Tuberkulosenkranke. Was haben Sie denn
alles aufgebaut. Das geht ja bis zum Kinderheim.
Ja, ja, ich habe dann, das Erste, was war, ich muss ja eine Lepra-Station bauen, denn die Leprakranken wurden ja teilweise im Busch draußen versorgt. Es gab ein kleines Häuschen, runtergekommenes Häuschen, das ein Gesundheitsposten war. Es war damals Militärdiktatur. Der zuständige Arzt war Koronel, Militäroffizier, und hat die Leprakranken sehr schlecht behandelt. Der hat sie rausgeschmissen, bis eines Tages seine 9-jährige Tochter an Lepra erkrankte, gell? Und ich habe die Diagnose gestellt bei seiner Tochter. Und er hat mich auch verfolgt. Ich war für ihn ein Subversiver, in langen Haaren und Bart. Und die Leute haben mir gesagt, pass auf, der legt dich um, gell? Und es hat ja manchmal Situationen gegeben, wo es beinahe passiert wäre. Und der wurde dann mein bester Freund, nur weil seine Tochter an Lepra erkrankte und ich die Tochter behandelt habe.
Weil er es am eigenen Leib praktisch dann
erfahren hat. Eigenen Leib, ja. Und dann habe ich die Lepra-Station gebaut. Ich musste 2 Jahre mit der Regierung verhandeln. Ich bekam Morddrohungen, ja, weil die Stadt nicht wollte, dass dieses Lepra-Zentrum in der Stadt gebaut wird. Das wurde dann gebaut, wurde eingeweiht. Dann habe ich in der ganzen Region den Lepra-Dienst organisiert, dann den ganzen Bundesstaat Mato Grosso. Und dann habe ich die Koordinierung für die DHW in ganz Brasilien übernommen mit 9 Bundesländern. Dann die Koordinierung der internationalen Lepra-Hilfswerke. Es waren 9 Länder, die in Brasilien tätig sind. Dann sind wir in Tuberkulose eingestiegen, Indianergesundheitsdienst und so weiter. Und dann habe ich mit einem italienischen Priester ein Kinderwerk aufgebaut, Educar, um die Kinder in der Peripherie, die armen Kinder zu betreuen. Und da habe ich diese Tage einen schönen Text bekommen von einem, der damals ein Jugendlicher war in unserem Kinderwerk, und der mir schreibt: Du kannst dich nicht mehr an mich erinnern. Ich war einer von diesen Jugendlichen damals. Heute bin ich Universitätsprofessor an der Universität in Goiânia. Ich bin heute dort, weil es dieses Kinderwerk gegeben hat, das mir die Möglichkeit gegeben hat, aus dieser Armut rauszukommen. Und nicht nur ich, viele andere sind rausgekommen, ja, dank eurer Arbeit.
Das ist doch schön, wenn man sieht, dass ja Erfolge sichtbar sind. Ja. Sind sie inzwischen akzeptiert?
Fühlen ja, sie sich als Einheimischer? Sehr. Und man muss sich ja vorstellen, wir haben mit meiner Frau, die ist ja Lepra-Ärztin, wir haben in dieser Zeit über 220.000 Lepra-Kranke betreut und geheilt. Und man trifft sehr viele Leute, die einen ansprechen, und ich war ein Patient, ich wurde von euch behandelt, ich wurde geheilt. Dieser Dank, der da ist in der Bevölkerung, gell, der natürlich in all diesen Jahren durch unsere Tätigkeit aufgebaut wurde, ist man einer von denen, gell. Und diese Sache, dass man mir dann den Ehrenbürger von Bundesstaat Mato Grosso gegeben hat, das er kaum ein Ausländer kriegt, gell, ist mehr für die einheimische Bevölkerung. Das hat gezeigt, dass ich also wirklich akzeptiert wurde von der Bevölkerung dort. Gell.
Das tut gut, sagt Manfred Göbel, heute bei uns zu Gast in der Reihe im Gespräch mit Radio K1. Er ist dort sehr bekannt, Manfred Göbel. Der Eichstätter hat dort im Bundesstaat Mato Grosso mehrere Leprastationen aufgebaut. Von seinen Erlebnissen hat er uns 2016 schon einiges erzählt, wir haben es ja vorhin gehört. Vor wenigen Wochen war er wieder mal zu Gast in seiner alten Heimat in Eichstätt. Und so konnte ich nachfragen, was macht Manfred Göbel heute?
Herr Göbel, man kann wirklich sagen, Sie sind derzeit der dienstälteste Entwicklungshelfer in Deutschland. Da fühlt man sich doch schon.
Ja, das kann man sagen. Ich war selbst überrascht. Ich wusste nicht, dass ich diesen Titel habe, aber das freut einen natürlich schon, gell?
Sie sind ja als Verantwortlicher für die Deutsche Lepra- und Tuberkulosenhilfe in Brasilien tätig gewesen. Wenn Sie zurückblickend schauen, was haben Sie so in den 40 Jahren dort aufbauen können?
Ja, wenn man zurückblickt, erstmal wundert man sich, wie schnell die Zeit vergangen ist. Es war in den Anfangsjahren, wo man begann, die Lepra überhaupt behandeln zu können, heilen zu können. Und die Leprakranken waren damals noch, wurden noch zwangsinterniert in Leprakolonien. Also es gab keinen ambulanten Lepradienst. Die Leprakranken haben sich versteckt im Busch draußen, kamen kaum in die Stadt und so weiter. Wir haben in den 40 Jahren dann eben diese Leprakranken wieder zurückgeführt in die Gemeinde, wo sie herkamen. Und wir haben dann mit der brasilianischen Regierung diese neue Lepra-Behandlung eingeführt. Und wir haben dann einen ambulanten Lepra-Dienst aufgebaut.
Wie erfolgreich würden Sie Ihre Arbeit bezeichnen? Ist Lepra geheilt?
Wir haben in den 40 Jahren über 220.000 Leprakranke behandelt und geheilt. Das ist schon ein Erfolg, wenn man denkt, dass diese Menschen eben die Möglichkeit hatten, eine Lepra-Behandlung zu bekommen und verschont wurden von Verstümmelungen und so weiter und damit auch Schaden von den Kommunen und Gemeinden abgewendet wurde, denn die Sozialdienst hätte dann die Last tragen müssen.
Also Sie blicken auf eine erfolgreiche Zeit zurück. Trotzdem, derzeit in Brasilien ist es sehr, sehr schwer, zu arbeiten, zu leben. Die wirtschaftliche Situation ist schwierig und auch die Demokratie ist am Kippen.
Ja, also die Situation in Brasilien hat sich in den letzten Jahren verschlechtert. Momentan durchlebt Brasilien eine schwere Krise. Ich glaube, eine seiner schwersten Krisen überhaupt, weil die Demokratie auf dem Spiel steht und weil ganz einfach die wirtschaftliche Situation in Brasilien ein Chaos ist. Brasilien hat unwahrscheinliche Probleme auf dem Sozialsektor, Gesundheitssektor. Es fehlen Medikamente, es fehlt Geld für Bezahlung von Personal. Ein großes Problem ist in Brasilien die Sicherheit. Man sich vorstellt, im letzten Jahr wurden 64.000 Menschen ermordet.
Haben Sie selbst auch manchmal Angst um Ihr Leben in Brasilien?
Ja, man hat Angst, wenn man rausgeht aus dem Haus. Man weiß nicht, was einem passiert tagsüber und ob man wieder heil nach Hause kommt. Man geht auch weniger abends weg in eine Kneipe oder besucht Freunde, weil eben das Problem ist, wenn man dann spät abends wieder nach Hause fahren muss und die Gefahr ist, dass man überfallen wird. Und das ist ein großes Problem, gell?
Ja. Nun blicken Sie auf 40 Jahre zurück. Es naht der Moment, wo Sie selbst in Rente gehen, aber Sie haben schon einen Nachfolger, das wird in gute Hände übertragen.
Ja sicher, ich gehe in Rente jetzt und für die Deutsche Leber- und Tuberkulosehilfe ist ein Nachfolger da, der die Projekte weiterführt. Es ist ein Brasilianer, Er hat einen Großvater, der auch leprakrank war und den habe ich die letzten 3 Jahre eingearbeitet in Brasilien und der wird dann die Projekte, die von der Deutschen Leber- und Tuberkulosehilfe sind, die ich bisher koordiniert habe, die wird er weiterführen.
Und wie geht's für Sie weiter?
Ja, ich werde in Rente gehen, aber das heißt nicht, dass ich in Ruhestand gehe. Ich werde also weiterhin mich engagieren, denn wenn man in 40 Jahren mit diesem Programm selbst aufgewachsen ist und die Probleme sind ja noch da. Wir haben also im letzten Jahr in Brasilien 27.000 neue Leprafälle gehabt. Gell? Und überhaupt die ganzen Probleme, die Situation in Brasilien, sozialen Probleme, die Armut hat extrem zugenommen. Und da kann man nicht ganz einfach dann von heute auf morgen die Arme verschränken und sagen, so jetzt habe ich meine Arbeit getan.
Ja, und dann steht natürlich dieser Unruhestand für Sie an. Werden Sie den in Brasilien verbringen? Dort sind Sie ja auch verheiratet.
Ja, ich werde in Brasilien bleiben. Das haben wir vor. Meine Frau, meine Tochter, mein Sohn ist ja in Deutschland. Wenn die Situation sich noch erheblich verschlechtern sollte, dann spielen wir schon mit den Gedanken, ob wir nicht nach Deutschland gehen.
Sie leben in zwei Welten. Müssen sich immer für eine entscheiden, wo sie dann bleiben, genau.
Ja, man lebt in zwei Welten und man sieht es hier auf der einen Seite in Deutschland, wie gut die Menschen hier leben. Ich bin jetzt sehr viel, ich quer durch Deutschland gefahren, 5 Wochen langer Vortragsreise. Man hat Sicherheit, man hat Lebensqualität, die Rechte von einem werden respektiert und so weiter. Und all die Dinge sind nicht so selbstverständlich bei uns in Brasilien.
Haben Sie den Eindruck, wir wissen gar nicht, wie gut es uns geht?
Den Eindruck habe ich, ja. Den habe ich mehrmals gespürt, wie ich jetzt unterwegs war.
Okay. Ja. Vielen Dank, Manfred Göbel. Alles Gute.
Vielen Dank. Gut.